willkommen. Hallo.
Hallo. Und da ist sie wieder, unsere Knisterkerze. Unser kleiner Kamin.
Und die hustende Bianca ist auch dabei und der liebe Jens auch.
Ja, ich krieg ein bisschen Husten, ja.
Ja. Und das kurz bevor du wegfährst. Ich weiß gar nicht, ob ich das so toll finde.
Hm? Ich auch nicht.
Gut. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir haben uns ein Thema vorgenommen, aber bevor das richtig losgeht, wollte ich mal kurz unsere Hörerinnen und Hörer informieren, weil das auch den Ohrfunk gerade betrifft. Es läuft eine Abmahnwelle durchs Land. Vielleicht seid ihr, sind Sie auch betroffen. Es geht um die Nutzung der sogenannten Google-Fonts auf Internetseiten. Das sind Schriftarten. Und die meisten Seitenerstellungssoftware-Tools
geiles Wort.
Ja. laden diese Dinge einfach vom Google-Server runter, weil das so schön bequem ist, beziehungsweise sie laden, also sie haben einfach eine URL, einfach eine Verbindung zum Google-Server und dort liegen diese Schriftarten gar nicht auf dem eigenen Webspace.
Was man natürlich nicht weiß, weil die erscheinen ja auf der eigenen Seite. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass die dann woanders liegen.
Eigentlich. Genau, weil sie natürlich auch nicht in die Tiefen dieser Software-Tools gehen und da gucken, ah, da ist eine Internetverbindung. Seit Anfang dieses Jahres ist das unter Umständen verboten. So. Und da hat sich jetzt so ein Rechtsanwalt und so ein Typ, die haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, ah, wir schicken jetzt mal 20.000 Abmahnungen raus. Weil nämlich, es ist deswegen verboten, weil dadurch, wenn du diese Schriftarten runterlädst, wird automatisch diese Tatsache an Google übermittelt. Und das geht gegen das Persönlichkeitsrecht, sagen unter anderem Richter des Landgerichts München. Und es ist einfach, die machen wirklich nur Geld damit. Die verlangen also allein für die Zustellung dieser Abmahnung 170 Euro und dann...
Ja, das mal 20.000, da kommt schon was zusammen.
Da kommt was zusammen. Und wenn du das eben nicht behebst, dann fordern sie irgendwie 2.500 oder so. Das ist, ja, so. Also, wenn ihr davon betroffen seid, das ist eine dieser Abmahnwellen, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, sondern informiert euch, guckt nach im Netz, könnt ihr auch Google für benutzen. guckt nach, diese Abmahnwelle von Martin Ismail. Und die Verbraucherzentralen geben euch Tipps, was ihr machen könnt. Und eigentlich ist es so, niemand muss wirklich den hohen Betrag zahlen. Und bei diesen 170 Euro kommt ein bisschen drauf an, ob ihr in der Lage seid, selbstständig das abzustellen oder nicht. So, das wollte ich mal kurz am Anfang gesagt haben. Wir haben uns aber eigentlich gedacht, wir gehen heute nach Schweden.
Na, wir gehen eigentlich nicht nach Schweden.
Wir befassen uns, ja, aber es ist eine schöne Überleitung, wir befassen uns mit dem Stockholm-Syndrom. Warum eigentlich?
Ja, weil ich leidenschaftliche Hörerin des Podcasts Die Skeptiker bin, beziehungsweise Hoaxilla, und die befassen sich mit sogenannten urbanen Mythen und modernen Sagen und Legenden. Also die befassen sich damit, was an bestimmten Dingen, die so in der Welt kursieren, von den Bildern über den 11. September bis hin zu irgendwelchen Monster- oder außerirdischen Sichtungen, aber auch bis zu ganz anderen Themen wie dem Stockholm-Syndrom oder ja, auch anderen ernsthaften Themen wie Entnazifizierung und so weiter. Was ist eigentlich dran? Ja, also was davon ist Wahrheit und
Wahrheit
was
oder
ist
falsch.
Wahr oder falsch, genau so ungefähr, jetzt mal ganz platt gesagt. Und die haben jetzt einen interessanten Beitrag gebracht über das Stockholm-Syndrom auf Anfrage eines Hoaxilla-Hörers. Der wollte das gern mal wissen, was es damit jetzt eigentlich wirklich auf sich hat.
Also ich kann mich erinnern, es gab ein Hörspiel.
Die Geiselnahme.
Die Geiselnahme, genau.
Die Kassette liegt, glaube ich, noch irgendwo bei mir rum.
Ja, da wurde das mal ausführlich beschrieben, wobei da ging es dann gleich wieder um eine Liebesgeschichte.
Das ist einer der wichtigen Schwachpunkte dieser ganzen Stockholm-Syndrom-Konstruktion.
Okay,
das kann ich dir schon jetzt sagen.
Gut, dann fangen wir doch einfach mal mit, dann machen wir es nicht über das Hörspiel, fangen wir einfach mal damit an, was ist denn eigentlich das Stockholm-Syndrom?
Also kurz gesagt, laut psychologischer Definition gibt es das nicht. Und zwar ist man sich schon seit 2007 relativ einig, dass es ein einheitliches Syndrom dieser Art überhaupt gar nicht gibt.
Na gut, spätestens was ist der Begriff Stockholm-Syndrom?
Also der Begriff wurde geprägt eigentlich als Normalstork-Syndrom. So hat der Psychologe das genannt, der damals mit dem eigentlichen Fall befasst war. Das war dann aber nicht international genug, darum ist das Stockholm-Syndrom rausgeworden. Denn in Stockholm ereignete sich der erste Fall. Da gab es einen Banküberfall mit einem Geiselnehmer und insgesamt drei weiblichen, einer männlichen Geisel. Und der forderte, dass ein Mithäftling freigelassen würde. Das war vom 23. bis 28. August 1973. Und der schloss sich also mit diesen Geiseln im Tresorraum ein. Und das Stockholm-Syndrom beinhaltete, so wie man es sagt, dass sich vereinfacht Geiseln mit ihren Geiselnehmern oder Geiselnehmerinnen verschwestern eben und dann plötzlich auf deren Seite gegen die Behörden agieren.
Ist das damals passiert?
Das ist, also wie gesagt, es gab diese vier Geiseln und die Polizei hat sich dann irgendwann tatsächlich entschlossen, diesen zweiten Häftling in die Bank gehen zu lassen und die haben sich dann alle in dem Tresorraum verschanzt, ohne Toiletten, ohne alles, über viele Tage. Man kann sich vorstellen, wie das da ausgesehen hat, ja, wie es da vonstatten ging. Und dann hat eine Christine Enmark die Polizei aufgefordert, auf die Forderungen der Geiselnehmer einzugehen. Und diese Christine Enmark, die hat dann später den einen, Janne Olsen, den einen Geiselnehmer auch noch im Gefängnis besucht, ist heute Psychotherapeutin, die sich mit vor allem mit Drogenabhängigen und so weiter beschäftigt. Ja, und diese Christine Enmark, die war angeblich das erste Opfer des Stockholm-Syndroms, weil sie auch sehr ärgerlich war auf die Arbeit der Polizei, wie die da vorgegangen sind und sich dann und dann in gewissen Punkten die gleichen Meinungen eingenommen hat wie die Geiselnehmer. Und sie ist dann auch als so ziemlich als erstes gefragt worden nach ihrer Befreiung. Also man muss sagen, das war das eigentlich das erste Geiseldrama, die erste Geiselnahme, die extrem medial von Anfang an mitverfolgt wurde. Da hat die Bevölkerung ganz stark daran Anteil gehabt und als die dann freigelassen wurde, ist sie auch von dem Psychologen als einer der ersten Fragen gefragt worden, ob sie sich in den Geiselnehmer verliebt habe.
Ja.
Ja, und das eben, dass sie sich weiter mit dem beschäftigt hat, den besucht hat, sich mit seiner Situation befasst hat, das hat eigentlich dieses Stockholm-Syndrom begründet.
Okay.
Dass da eigentlich mindestens drei Hauptpfeiler erfüllen muss sozusagen. Also das Opfer empfindet eine positive Beziehung zum Geiselnehmer, zur Geiselnehmerin. Das muss erwidert werden und es richtet sich am Ende gegen die Behörden. Also allein das macht eigentlich schon klar, wie schwierig das ist, weil wenn ich das diagnostizieren will, wie will ich denn zum Beispiel rausfinden, ob der Geiselnehmer das erwidert hat?
Ja.
Da fängt es eigentlich schon an, schon da müsste einem eigentlich klar sein. Und das sind nur die Hauptmerkmale, es gibt noch andere, die man versucht hat heranzuziehen, um so ein Syndrom, ist ja immer eine Sammlung von Symptomen,
ja,
überhaupt zu konstruieren. Das ist, merkt man schon, eine ziemlich schwierige Angelegenheit und eben auch gar nicht zielführend.
Und nochmal ganz kurz, also dieser Psychologe, der diese Christine Enmark damals befragt hat, ist das der, der dann das Stockholm-Syndrom da draus gemacht hat?
Also der hat diesen Namen, der hat das ganze Phänomen als eben Normalstork-Syndrom benannt und da wurde dann Stockholm-Syndrom draus, genau.
Okay.
Und da fällt jetzt alles Mögliche rein, wie Natascha Kampusch,
ja,
oder...
genau.
Patty Hearst war auch noch so ein Fall, 1974, das war eine Verlegerstochter, die von einer linksradikalen Gruppe entführt worden ist und da auch wohl sehr schlecht behandelt wurde, auch das ein Zeichen, dass es eben, ja, da, eigentlich gehört zum einmal definierten Stockholm-Syndrom auch noch mit dazu, dass zum Beispiel die Geisel gut behandelt werden, dass daher so eine Beziehung entsteht.
Ja.
Schon das war nicht gegeben und die hat dann mit denen einen Banküberfall auch begangen und Selbstverbrechen begangen, für die sie dann später im Knast war und so weiter. Also all solche Fälle.
Also eigentlich ist es doch häufig so, Wenn ich das jetzt so ein bisschen höre, dass die Geiseln oft Frauen sind und die Geiselnehmer oft Männer, bei denen es da drum geht, oder?
Ja, also zumindest sind es vor allem Frauen, denen man das Stockholm-Syndrom andichtet.
Ja.
Und das, also ich will jetzt nicht, bin jetzt ein bisschen in der Verlegenheit, den ganzen Skeptiker-Podcast zu wiederholen.
Ja.
Das ist natürlich das Problem, aber die haben da einige Sachen genannt, dass das bis heute sich hält, bis hin zu der Tatsache, dass Rechte heute behaupten, wir seien alle in Geiselhaft unserer Regierung in der Energiekrise und wir hätten ein kollektives Stockholm-Syndrom. Also das zieht heftige, das fand ich auch ziemlich bemerkenswert. Ja, aber du hast recht. Vor allem betrifft das Frauen und wird dann jetzt auch schon angelegt von Hobbypsychologen auf ja, darauf, warum Frauen in Beziehungen bleiben mit Männern, die sie doch eigentlich misshandeln, schlecht behandeln oder sowas, ja. Das ist alles heute Stockholm-Syndrom, bis hin zu Filmen, wo oder erotischen Fantasien, Eroberungsfantasien von Männern, dass man eine Frau nur lange genug festhalten muss, bis die dann schon bemerkt, dass sie geliebt wird.
Ja.
Ja, also.
Also, das hat ja also eine totale Selbstständigkeit irgendwie erwischt. Also weg von dieser erstmal so definierten, vielleicht auch falsch definierten Geschichte. Das hat so ein Eigenleben entwickelt, ne? Weil ich bin auch damit aufgewachsen, schon mit diesem Stockholm-Syndrom. Seit Mitte der 80er Jahre kenne ich diesen Begriff schon. Da war ich 15, 16, 17 oder so. Und dass man irgendwie immer so diese, ja, Frau verliebt sich in den Geiselnehmer, so, ne? Und irgendwie, du hast es gerade angedeutet, es geht, glaube ich, eher um Fantasien der voyeuristischen Zuschauer, oder?
Also, es ist zumindest eine extrem mediale Angelegenheit, weil das FBI hat da zum Beispiel 1999 mal drüber geforscht, an 1200 Fällen von Geiselnahmen. Bei wie vielen Fällen kann man überhaupt davon sprechen, dass sowas in irgendeiner Form vorgekommen ist? Dass gleiche Meinung entstanden und dass ein nicht konfrontativer Umgang entstand der Geiseln. Da kam man auf 92%, bei denen das nicht so war, und 8%, bei denen das so war. Und wenn man dann noch, was haben sie noch abgezogen? Jedenfalls waren sie am Schluss bei 95 zu 5%. Also total wenig Fälle, bei denen das tatsächlich überhaupt so ist. Und trotzdem bildet die Polizei zum Teil noch heute ihre Unterhändler und so weiter so aus, ja, dass man in der Hauptsache immer mit dem Stockholm-Syndrom rechnen muss, ja. Was natürlich ganz andere Strategien nach sich
Und
zieht.
der Grund, warum es so ist, warum möglicherweise eine Meinung übereinstimmt, es gibt ja viele Gründe.
Ja.
Einmal würde ich sagen, die Situation der Geisel selbst, die einfach befreit werden wollen und die den Behörden zum Beispiel vorwirft, dass sie nicht wirklich etwas tun.
Ja, da geht es ums Überleben unter
Ja.
anderem auch, ja. Aus Angst mache ich das und die Behörden, dass ich da sauer sein kann, wenn Leute wie jetzt zum Beispiel in diesen, oh, was waren das, diese Geiselnahmen in Kasach, na, welches Land war das? In russisches, da war ich in Mainz, was war denn das nochmal in diesem Theater?
In Moskau, ja.
Dass die Leute da denken, hey, da werden Fehler gemacht, wir werden hier verheizt oder warum reagiert die Polizei, die Behörde so, ja?
Ja.
Das darf es als Normalverhalten nicht geben, das muss zu einem Syndrom verquickt werden,
Ja,
ja.
nehmen wir noch ein Beispiel, das mir sofort einfiel. Die Entführung der Landshut nach Mogadischu 1977, wo also auch die Stewardess Gabi Dillmann sehr deutlich Kritik an der Bundesregierung in einem Funkspruch geäußert hat und gesagt hat, warum tut ihr eigentlich nichts, warum geht ihr nicht auf die Forderungen ein? Und das war eigentlich des Überlebens willen.
Aber
Ja,
die
das war.
kam ja auch nicht in die Verlegenheit, dass man ihr das Stockholm-Syndrom angedichtet hatte, weil die hatte ja ihren Pilotenfreund zu Hause.
Ja, gut,
Da
okay,
konnte
gut.
man ja eine andere
Ja,
rührende mediale
okay,
Geschichte
da
draus
könnte man.
machen.
Das ist auch
Also
wieder.
der hat man das dann gar nicht erst angedichtet, ne? Aber es ist halt wirklich, ja, also Umgang, also Beschwerden gegen die Behörden, das darf doch eigentlich gar nicht sein, weil die wollen doch nur helfen. Und ja, auch Angst, also das ist ganz logisch, ein normales Verhalten, eine normale Überlebensstrategie ist, wenn ich sage, ich mache, was der sagt, und notfalls schmiere ich dem auch Honig ums Maul,
Ja.
weil dann komme ich vielleicht lebendig hier raus. Ja,
Ja.
das ist, ich finde das, ich wund, also mir geht es wie Alexander und Alexa Waschkau von Hoaxilla. Ich kann eigentlich auch gar nicht fassen, warum ich das nie hinterfragt habe.
Hast du das nicht? Hast du selbst auch? Also ich kann, jetzt kommen wir doch nochmal auf das Hörspiel zurück. Du hattest, wir haben das mal zusammen gehört damals, vor langer, langer Zeit.
Ich habe nie in Zweifel gezogen, dass es solche Situationen geben kann. Ja. Das, also, ich meine, die kann es ja vielleicht auch irgendwie geben, aber es war ein sehr verlockender Gedanke, weil leicht erklärt.
Ja.
Und natürlich spannend.
Spannend
als Hörspiel. Auch. Ich war ja sehr jung, also weiß ich nicht, welches Jahr war das, aber ich wirklich...
Ja, ich glaube, das Hörspiel ist irgendwie aus 87 oder
so. Ja, also ich war noch nicht 18. Mhm. Ja, klar.
Aber auch...
aber ich habe nie in Zweifel gezogen, dass es das Stockholm-Syndrom gibt.
Ja, es gibt ja auch diese zum Beispiel, also bei Patty Hearst hat man ja zum Beispiel gesagt, die hat sich einfach mit den politischen Zielen der Entführer identifiziert. Und daraufhin, dann hat man ihr das sozusagen untergeschoben, dieses...
das kann ja nur Stockholm-Syndrom sein.
Genau, genau. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass bei bestimmter Art von Geiselnahmen, die politischer Natur sind, da muss man wieder ganz andere Maßstäbe anlegen, dass möglicherweise Leute sagen, ja, jetzt habt ihr mich zwar als Geisel genommen, aber ich wäre eigentlich euren Absichten oder euren Meinungen sogar zugeneigt.
Ja, genau. Oder wird da tatsächlich überzeugt,
ja,
ob zu Recht oder nicht, durch irgendwelche Argumente, die da fallen im Laufe einer Diskussion, ja. Ja, und wie gesagt, es gibt dieses Stockholm-Syndrom nicht, sowohl in der ICD, also in der International Classification of Diseases, also Nummer 10. Ja, ich wollte es gerade sagen, da werden, also im Buch 10 werden psychische Krankheiten aufgeführt, als auch in den fachspezifischeren Sachen der psychologischen Fakultät sozusagen, wo sämtliche Krankheiten noch mal viel intensiver beschrieben werden, gibt es das Stockholm-Syndrom nicht. Und man ist sich einig, dass es ja eigentlich, wenn es darum geht, dass man Leuten wirklich helfen will, dann ist es eher ein Fall von posttraumatischer Belastungsstörung, wenn sowas vorkommt. Damit kommt man viel, viel, viel besser zu Rande dabei bei der Frage, wie kann man jemandem helfen, als da dieses Ding zu konstruieren. Ja, ich fand das ziemlich, ziemlich interessant. Also, und für was das im Volksmund alles so herhalten muss, ja.
Ja, und das führt tatsächlich auch zu unwürdigen Behandlungen. Also du hast eben den Namen Natascha Kampusch erwähnt. Man kann ja froh sein, dass sie so souverän auf diese Dinge reagiert hat. Aber wo man auch, nachdem sie freigekommen ist, diese junge Österreicherin, die mit 10 entführt wurde und mit 18 es geschafft hat, sich selbst zu befreien, allein das
spricht ja schon gegen
das Stockholm-Syndrom. Eigentlich schon gegen das Stockholm-Syndrom.
Ja, und nur weil sie nicht auspacken wollte, ob es auch sexuelle Details zwischen ihr und ihm gab, aus welchen Gründen auch immer, sei es Selbstschutz, sei es der Wunsch, egal wie es gelaufen ist, auch die Würde eines anderen Menschen zu achten oder was auch immer die Gründe sein mögen. Also daraus wird dann direkt wieder das Stockholm-Syndrom gezimmert. Ich finde es auch arg unwürdig.
Sie hat ja auch deutlich gesagt, auch er hat eine Würde, die ich achte.
Ja. Ja?
So.
Und das allein ist kein Stockholm-Syndrom, dass ich einem anderen Menschen Würde zugestehe.
Ja.
Und jetzt, wie gesagt, in dem Fall vom Jan Reemsma, der dann im Keller war, da macht keiner solche...
Nee, das ist... nee, überhaupt
solche nicht. Ausflüge, ja. Das wird immer respektvoll und vernünftig behandelt, dieser Fall, was ich auch sehr gut finde. Und der hat sich ja auch selber da... hat selber darüber geschrieben,
hat
darüber
ein Buch geschrieben. Gemacht.
Aber das wird bei Männern wird das tatsächlich total anders behandelt, ja?
Ja. Ja,
war. Ich meine, nun war das auch, glaube ich, war das ja keine Täterin.
Nee, das.
Aber selbst dann, obwohl wer weiß, was sie dann daraus gemacht
hat. Ich weiß es nicht.
Aber ich glaube nicht, dass das so
aussieht. Das kommt so selten vor, dass eine Täterin alleine, also ich glaube, das ist schon.
Ja, alleine nicht, aber in Konglomeraten von GeiselnehmerInnen kann das schon durchaus mal vorkommen, dass männliche und weibliche Geiselnehmer dabei eine Rolle spielen, könnte ich mir vorstellen. Alleine sicherlich eher nicht.
Ja.
Naja, auf jeden Fall hat mich das doch ganz schön. Also für mich war auch klar, dass es irgendwo definiert, was das ist.
Ja, ich habe das auch so gesehen.
Das ist überhaupt nicht so, das fand ich wirklich sehr bemerkenswert.
Ja, was ist denn das? Also wenn du das jetzt so hörst, das ist nicht so. Und dann haben sie das erklärt. Hat das bei dir so eine grundsätzliche Veränderung herbeigeführt, dass du dann sagst, wieso habe ich das so geglaubt? Oder?
Na, das geht mir ganz oft so, wenn ich Hoaxilla-Beiträge höre. Vor allem das Schöne an denen ist ja wirklich die... frei nach ihrem skeptischen Motto gibt es ja immer eine ganze Menge sehr unterschiedlicher Links unter jedem ihrer Beiträge, dass man sich selbst ein Bild machen kann. Also auch denen muss man nicht alles unbesehen glauben. Und die Linkauswahl ist auch eigentlich recht vielschichtig meistens. Mhm. Ja, und die, ja, ich weiß gar nicht. Also mir war immer schon klar, das muss ich tatsächlich sagen, dass dieses Stockholm-Syndrom so einfach nicht sein kann. Ich habe manchmal schon gesagt, aus Ärger, Herrgott, kann das vielleicht sein, dass jemand einfach nur Angst gehabt hat, ja?
Ja.
Aber ich habe das Stockholm-Syndrom tatsächlich auch immer in diesem, wenn nicht erotisierten oder romantisierten, doch sehr persönlichen Kontext betrachtet, ja.
Ja, man kommt in diese...
Man kommt in dieses Ding, weil wenn auch wieder jeder davon redet und sogar die Polizei so arbeitet, ja, da kann man sich doch auch Ressourcen gar nicht zunutze machen, wo einem die Geiseln eventuell helfen oder einen durch bestimmtes Verhalten unterstützen könnten, wenn man schon generell voraussetzt, dass sie sich da jetzt bestimmt gerade mit den Geiselnehmern zusammentun, weil es ja dieses ominöse, unentrinnbare Stockholm-Syndrom gibt, ja.
Ja, Wahnsinn.
Also ich fand das schon bemerkenswert. Ich hatte am Anfang gedacht, huch, was hat denn so ein Thema bei Hoxilla zu suchen?
Ja.
Das war ziemlich überraschend, also ja.
Gibt es denn, also du hast gesagt, es gibt inzwischen so Veränderungen auch in der, also inzwischen wird es wohl mehr angezweifelt oder so, hast du gesagt, in den letzten Jahren?
Ja, also hierzulande auf jeden Fall, in den USA ein Wikipedia-Artikel über Stockholm-Syndrom, weil die halt noch sehr stark mit der Psychoanalyse und der tiefen Psychologie verwandelt sind. Hier kommt man ja im Allgemeinen eher zu einer empirischen Sichtweise, einer mehr wissenschaftlichen Sichtweise der Psychologie. Die ist zwar weniger sexy, wie man heute so sagt, ich hasse das.
Ja.
Das ist Trockenfutter, aber das ist wirklich hart erarbeitet, empirisch, an Erfahrungswerten, an Daten, die zusammengetragen werden, um wirklich klare Bilder von Krankheiten zu erstellen und möglichst präzise wie möglich sein zu können. In den USA ist es noch ein bisschen anders. Da hängt man halt noch sehr stark der tiefen Psychologie und Freudschen Lehre und so an. Da gibt es ganz in dem Wikipedia-Artikel im Englischen noch ganz viele Erklärungsansätze für das Stockholm-Syndrom, die sich unglaublich spannend lesen, aber einfach fiktiv sind, ja.
Und hier hat sich was geändert. Betrachtet man das heute... Du hast es eben schon mal angedeutet mit posttraumatischer Belastungsstörung, oder?
Also zumindest hat das der Alexander Waschkau so dargestellt, dass das doch seit 2007 spätestens eigentlich in der Psychologie anders behandelt wird, das Thema, ja.
Okay.
Aber wie das so ist mit dem Volksmund und den Medien,
ja, ich wollte gerade sagen, die Medien,
die brauchen für Dinge nicht einfach länger, die spannend sind,
ja,
ne? Dass
ja,
das man die aus den Köpfen kriegt.
Ja, spannend.
Ja, fand ich auch. Jetzt habe ich wirklich viel von dem. Ich hoffe, die würden mir das nicht übel nehmen, wenn sie das wüssten, von Hoxilla.
Ich hoffe mal nicht.
Aber die waren halt meine Quelle und ich habe jetzt natürlich zugegeben, sehr wenig eigene Erkenntnisse und Emotionen beigetragen. Kann man auch ein bisschen als Werbung für Hoxilla betrachten. Es ist ein kostenloser Podcast, ein unabhängiger, und das soll er auch bleiben. Deswegen darf ich aber dafür auch mal eine Lanze brechen und sagen, dass ich den wirklich gut finde.
Hey, wir können ja zum Beispiel fragen, wir haben jetzt auch schon eine Weile gequatscht, aber wir können jetzt nicht fragen, ob du dir mal hast vorstellen können, in so eine Situation zu geraten.
Ich habe über sowas selbst oft fantasiert.
Mhm.
Leider, weil ich diesem weiblichen Ding da so ein Stück weit aufgesessen bin, dass das eine, ja, eventuell in einer Fantasiesituation auch eine besondere Art des Begehrens sein könnte.
Aha.
Also gerade in erotischen Fantasien. Ich glaube schon, dass das ja etwas ist, das da schon in mir entstanden ist und in vielen Frauen, allein durch unsere Erziehung, dass wir die sind, die erwählt werden. Das hat sich erst in den letzten Jahren bei mir verändert, ja. Dass ich das viel weniger attraktiv finde.
Ja.
In Realität, in einer Entführung, nee.
Mhm.
Ich habe mir immer gedacht, ich würde versuchen, taktisch zu sein. Ich habe immer gedacht, wenn mir sowas jemals passiert, Entführung oder Vergewaltigung, dann würde ich versuchen, eventuell den Blindenbonus zu nutzen, dass die Leute mir nichts zutrauen.
Ja.
Würde mich so leichtführig wie irgend möglich verhalten, um dann zu versuchen, vielleicht Chancen zu ergreifen, die mir nicht zutraut. Das kann ja niemand wissen, was wirklich passieren würde, wenn einem sowas jemals passiert. Aber so speziell in der Geiselhaft hatte ich diese Fantasie nicht. Aber es hat lange, lange mein erotisches Denken geprägt. Das gebe ich zu.
Soll ich jetzt auch mal, weil mal was Überraschendes sagen? Ich kenne das auch.
Ja, es gibt wohl auch wenige Männer, die das kennen in erotischen Fantasien.
Also
ja. Vielleicht gibt es auch mehr, wer weiß.
Ja, ja. Also ich kenne das auch aus der erotischen Sichtweise kenne ich das auch erotisch romantisierend, dass da eben dieses Begehren oder begehrt werden, ich auch als Mann entsprechend von einer Frau. Und das habe ich auch.
Ja, aber in deinem Kopf ist bestimmt nicht aufgetaucht, dass das im Rahmen eines Stockholm-Syndroms geschehen könnte, oder?
Würde ich so nicht sagen. Doch, durchaus. Also das doch. Also ich habe mir sowas durchaus auch vorgestellt.
Ja, es ist echt eine Frage, wie man erotische Fantasien bewertet, die man hat. Aber ich bin da in Bezug auf mich schon sehr stark ins Denken geraten. Ja, auf der einen Seite sollte man, finde ich, jede Art von erotischer Fantasie zulassen und jeder sollte ein Recht auf die Fantasien haben, die er oder sie nun mal hat. Aber ich bin schon ins Denken geraten, was für eine gesellschaftliche Grundhaltung, was für eine Erziehung da eigentlich bei mir zugrunde lag, dass ich sowas eine Zeit lang vermehrt hatte, weil je eigenständiger und selbstbewusster ich mich empfinde und meine eigenen Möglichkeiten entdecke und wahrnehme und mich daran freue, selber aktiv zu sein, desto weniger empfinde ich so etwas, ja.
Ach, sehr spannend.
Das ist schon eine Frage, ob das etwas ist, was dem Weiblichen aufgepropft wird, wie gesagt, auch in Bezug auf Beziehungen, ja, dass man Frauen aus solchen Gründen bei ihren Männern bleiben, ja. Da spielen wirtschaftliche Dinge eine Rolle, da spielt Angst ums eigene Leben und oft auch ums Leben der Kinder eine Rolle. Ob das vernünftig ist, darüber kann man sich ja streiten, ob es nicht einfach vernünftiger wäre, die Stellen aufzusuchen, die einem helfen können und warum man zu diesen Stellen heutzutage kein Vertrauen hat. Denn auch dafür gibt es gute Gründe.
Ja.
Also da muss ich wirklich kein Stockholm-Syndrom ins Feld führen, um zu beschreiben, warum Frauen bei ihren gewalttätigen Männern bleiben. Und das Gewalttätige schließt ja angeblich das Stockholm-Syndrom, wenn es denn sowas gäbe, sowieso aus, ja. Also das ist eine sehr, sehr schräge Gemengelage.
Ja.
Und ja, ich war schon ein bisschen entsetzt, für wie selbstverständlich ich das gehalten habe. Auch wenn ich es nicht in solchen Zusammenhängen einsetzen würde, wie eine ganze Nation in Geiselhaft und durch Stockholm-Syndrom verhaftet. Also sowas kann ja auch wieder nur von...
Das ist ja völliger Quatsch.
Ja, weiß ich gar nicht, von was für Leuten sowas kommen kann.
Also,
ja. Ja, doch, jetzt je länger ich darüber mit dir rede, desto mehr merke ich, dass ich schon auch innerlich ein bisschen erschüttert bin, dass ich so...
Ja.
Auch gerade, wo ich jetzt diese persönliche Komponente mal so quasi en passant noch in den Raum geworfen habe, merke ich schon, dass, dass mich das erschüttert.
Ich kann das nachvollziehen. Ich habe das auch immer für ganz normal gehalten, dass sowas passieren kann.
Und eben auch dieser Gedanke, dass Polizeiarbeit, dass Zusammenarbeit mit Geiseln natürlich unter so einer Prämisse ganz anders verläuft.
Ja, klar.
Ich meine, okay, du kannst nicht Geiseln heimlich irgendwelche Tipps geben, machen sie mal dies oder das, um uns zu unterstützen. So weit geht das nicht.
Aber man könnte ignorieren, was die Geiseln versuchen, an die Polizei hinauszubringen.
Ja, wenn ich schon Verbrüderung voraussetze, ich könnte auch aus deren Verhalten eventuell ansonsten versuchen, Schlüsse zu ziehen, wie die Situation da innen gerade ist.
Mhm.
Ja. Also, ich muss schon sagen, ist auch ein bisschen Scham dabei, dass ich das so lange einfach mal so hingenommen habe.
Kann ich auch nachvollziehen, ja.
Bleibt mir nur als Trost, dass ich damit sicher nicht alleine bin.
Ja, ganz bestimmt nicht. Genau. Interessant, ja, was sich so entwickelt, während man sich so unterhält.
Ja.
Ne?
Ja, wie gesagt, Alexander und Alexa Waschkau, falls ihr das jemals hört, ich bitte wirklich um Entschuldigung. Mir ist es oft nicht so schnell möglich und so einfach, die gleiche enorme Recherchearbeit zu leisten, wie diese beiden das tun. Und da ich aber will, dass sich die Dinge verbreiten, will ich dem oft noch mein eigenes Kleid überstreifen und das in meinen Worten unter die Leute bringen und ich hoffe, das ist auch in euren Augen ein guter Ansatz.
Genau. Tja, vielen Dank. Das war wieder mal so ein Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
Natürlich auch vielen Dank allen Ohrfunkhörerinnen und Hörern, die jetzt das gemischte Doppel hören und uns in diesem Zusammenhang gerade erlebt haben.
Und wir wünschen euch alles Gute bis nächste Woche.
Genau.
Macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.